und hat mich gebeten, ich möge bitte etwas langsamer sprechen. Also stellt euch darauf ein, dass wir die Zeit ein bisschen verschieben müssen. Aber Wolfgang Nestvogel hätte mich noch übertroffen. Der hätte noch schneller gesprochen. Das war ein Trost für mich. Eine zweite Bitte. Ich möge bitte die Übersetzung nennen, aus der ich vorlese. Und das tue ich sehr gerne. Das ist nämlich die gute, alte, unrevidierte Elberfelder Übersetzung. Hebräer Kapitel 12. Ich lese nur die ersten 3 Verse. Deshalb nun, lasst auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher der Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Mit diesem Kapitel 12 beginnen die konkreten Ermahnungen, Ermunterungen und Schlussfolgerungen aus den Kapiteln, die wir in den vergangenen Stundenvorträgen gehört haben. Bisher haben wir 7 Kapitel gestriffen über die Vortrefflichkeit des Herrn Jesus, größer als der Engel, größer als Mose, größer als Josua, größer als Aaron. 3 Kapitel über den besseren Bund, über das bessere Heiligtum, das bessere Opfer. Und ich denke, wir sind alle ermutigt worden und erfreut worden an diesem wunderbaren, großartigen Herrn, den wir haben. Und wir haben gestern Abend etwas gehört über das Kapitel 11, über die Glaubenshelden, diese Ehrentafel oder dieses Ehrendenkmal derer, die dem Herrn gefolgt sind, ihm geglaubt haben, oder eine Heldengedenkstätte, wie man das sehr oft gerade auch in den Ostblockländern sieht. Und jetzt kommt Kapitel 12 und beginnt mit den Worten: Deshalb lasst auch uns. Wir haben begonnen mit Abel, ganz früh in der Geschichte der Menschheit, und jetzt sind wir dran. Man kann sagen, dass der Hebräerbrief immer persönlicher wird, ähnlich wie auch im Römerbrief. 11 Kapitel über den Heilsplan Gottes und dann Kapitel 12 beginnt mit den Worten, das ist dann die Schlussfolgerung: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, die er in 11 Kapiteln vorgestellt hat, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und das ist die Weise, wie der Apostel Paulus und auch andere Apostel die Lehre nun anwenden auf unser persönliches Leben. Es wird immer persönlicher. Der alte Evangelist Samuel Keller erzählte mal eine Geschichte von den Fledermäusen, von einer Familie, die sich in einem Kirchturm eingenistet haben. Und da morgens um 7 Uhr oder wann, da läuteten die Glocken und die jungen Fledermäuse, die nicht viel Ahnung hatten, viel Erfahrung hatten, die waren ganz erschrocken und fragen dann den Fledermauspapa: Papa, müssen wir jetzt fliehen? So laut hier. Nein, sagt der Vater, kein Problem. Ein paar Stunden später beginnt der Gottesdienst, die Orgel dröhnt und die Jungen kommen wieder zum Papa: Papa, müssen wir jetzt abhauen? Nein, sagt der Papa, bleibt ganz ruhig, kein Problem. Wieder ein paar Minuten später fängt der Pfarrer an zu predigen und brüllt dann in den Saal herum und die Jungen fragen wieder: Papa, müssen wir jetzt gehen? Nein, sagt er. Wann müssen wir denn fliehen? Nur dann, wenn der Küster kommt mit der langen Stange, der dann euch da aufstochert in unserem Netz, dann müssen wir fliehen. Ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Ich hoffe sehr, dass der Heilige Geist durch das Wort Gottes heute auch mit dieser langen Stange kommt. Wenn der Chor singt, das ist eine wunderschöne Sache. Wenn wir hier Musik hören, ist herrlich. Je nachdem, was wir heute Morgen hier hören, freut man sich vielleicht auch. Aber es geht darum überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass der Jesus, dass der unser großer Gott durch den Heiligen Geist, durch das Wort Gottes uns aufspürt, da wo wir sind, und ausschreckt aus der Gleichgültigkeit und Trägheit, aus unserem Zuschauer- oder Schlachtenbummler-Dasein. Aber angezogen von dem Vorbild unseres Herrn, und dass wir uns dann persönlich an den Start begeben, der hier in diesen Versen beschrieben wird. Ich möchte kurz über drei Punkte sprechen. Einmal über die Arena, die hier in dem Text auftaucht. Wir haben ja das Bild hier von einer Sportkampfstätte. Dann zweitens über den Wettlauf und drittens über das Ziel. Zunächst einmal über die Arena. Die griechischen römischen Spiele, das kann man also in Geschichtsbüchern nachlesen, fanden vor einem großen Publikum statt. Das Kolosseum in Rom, so kann man nachlesen, umfasste oder hatte Platz für etwa 50.000 Zuschauer. Circus Maximus, damals zur Zeit des Schreibers des Hebräerbriefes, Platz für etwa 150.000 Zuschauer. Später unter Titus wurde es erweitert auf 250.000 Zuschauer. Und im 4. Jahrhundert konnte man 380.000 Zuschauer dort erfreuen. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Ein unwahrscheinliches Bauwerk. Unten befand sich die Kaiserloge. Da waren dann die Senatoren. Dann kamen die höheren Stände. Die hatten dort ihre Sitzplätze. Dann kamen die weiß gekleideten Priester, Priesterinnen. Dann in den oberen Rängen waren dann die Soldaten, die Bauern. Und ganz oben waren die Stehplätze für Sklaven. Aber es gab auch ganz besondere Reihen, ziemlich unten, in Nähe der Senatoren, wo die Kämpfer des Tages, die ihre Disziplin hinter sich hatten, saßen und zusahen, wie jetzt die Nächsten kämpfen. Interessant ist, dass die Siegerehrung nicht nach der jeweiligen Disziplin stattfand, sondern am Abend. Eine interessante Anspielung auch auf das vorige Kapitel, auf das sie nicht ohne uns vollkommen gemacht werden. Also alle wurden abends gemeinsam geehrt und so hatten einige schon ihre Disziplinen hinter sich, beobachten jetzt noch die restlichen Disziplinen, um dann gemeinsam abschließend geehrt und gekrönt zu werden. Und ich denke, dieses damals im römischen Reich bekannte Bild von den Olympischen Spielen, von den Isthmischen Spielen, greift hier der Schreiber auf und schreibt zunächst einmal von einer großen Wolke von Zeugen. Deshalb lasst auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben. Und da sieht er also die Menge der Zuschauer, die Kämpfer, die Sportler hier beobachten. Paulus gebraucht ein ähnliches Bild auch in 1. Korinther 4, Vers 9 und sagt, wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als Menschen. Also wir haben auch dem Herrn zu folgen und wir wissen auch eine große Schar, sowohl Menschen wie auch Engel, die uns beobachten, die zuschauen. Auch solche, die vor uns gekämpft haben, alte Veteranen. Wir haben an die Ahnengalerie gedacht in Kapitel 11. Sie haben alle den Lauf schon vollendet und sie warten auch auf das Preisgericht. Ich habe in den vergangenen Jahren immer in meinem Studierzimmer eine Menge Bilder gehabt. Leider beim letzten Umzug habe ich die nicht wieder aufgehängt. Das muss ich noch tun in diesem Sommer. Bilder von Männern aus der Kirchengeschichte. Und die sind mir immer ein Ansporn gewesen. Und die haben mir so ein bisschen das deutlich gemacht. Die Wolke von Zeugen. Da waren eine Menge Bilder. Ich nehme ein paar heraus. Martin Luther. Ja, und wenn ich seinen Kopf sah, dann dachte ich an dieses berühmte Wort von ihm. Steh schnell auf, mach's Maul auf, hör bald auf. Mit anderen Worten, schwafel nicht, red nicht drum rum. Kurz und knapp und deutlich und dann setz dich wieder. 9:45 ist Ende. Oder Johannes Calvin, dem es um die Ehre Gottes ging. Und wenn ich sein Gesicht sehe, dann denke ich daran, dass er in seinem Testament ausdrücklich gebeten hat, dass man sein Grabmal unkenntlich macht. Er wollte nicht, dass man sein Grab nach seinem Tod zu einem Pilgerort macht und so kann man heute sein Grab nicht finden. In Genf, man ahnt ungefähr, wo er begraben sein könnte, aber es gibt dort kein Grabmal von ihm. Wie schön, dass es Männer Gottes gibt, die nur einen Wunsch hatten, zur Ehre Gottes zu leben. Oder ich denke an George Whitefield, wahrscheinlich den größten Evangelisten der Kirchengeschichte. Sein letztes Wort oder eins seiner letzten Worte in der Nacht vor seinem Heimgang, vor seinem Tod: lieber verbrennen als verrosten. Man hat ihn gebeten, er möge sich doch ausruhen. Er hatte Asthma, er war aufgeschwemmt, voller Wasser. Mit 56 Jahren ist er dann heimgegangen. Lieber verbrennen als verrosten. Oder ich sehe Spurgeon, diesen großen Prediger des 19. Jahrhunderts, den großen Evangelisten. Und ich denke an seine Worte, die wir im Grunde gestern Abend auch gehört haben. Glaube ist geheiligter Menschenverstand. Glaube bedeutet, Gott zum größten Faktor in seinen Überlegungen zu machen und dann nach der gesündesten Logik handeln. Sehr, sehr schönes Wort. Oder ich denke an seine Ermahnung an seine Evangelistenschüler, wo er sagt, wenn ihr über den Himmel predigt, dann muss euer Angesicht strahlen vor Freude. Wenn ihr über die Hölle predigt, dann könnt ihr so aussehen wie normal. Ich könnte also besser über die Hölle predigen, wie ihr seht, als über den Himmel. Oder ich denke an Hudson Taylor, der in seinem hohen Alter dann auch des Öfteren im Ausland war. Einmal war er, soweit ich mich erinnere, in Australien. Man hat eine Missionskonferenz veranstaltet und er wurde dann vorgeladen und sein, der Mann, der eben wie der trockene Siegfried zu moderieren hatte, stellte ihn dann vor als den großen Missionar Hudson Taylor. Und dann kam Hudson Taylor ans Podium und sagte, ich bin kein großer Missionar, sondern ein kleiner Diener eines großen Herrn. Er sagte einmal, ich habe das Glück genossen, wenig zu besitzen, für das ich sorgen müsste. Ein schönes Wort. Das war für mich ein Glück, mit anderen Worten, wenig zu besitzen, über das oder für das ich mir den Kopf zerbrechen müsste. Wie schön, wenn wir an diese Wolke von Zeugen denken können, wenn wir uns erinnern, wie Hebräer 11 andere vor uns diesem Wettlauf angetreten sind. Welch ein Ansporn für uns, treu zu sein. Welch ein Ansporn für mich und auch für euch, meine ich, auch immer wieder diese Ahnengalerie zu besehen, Bücher zu lesen, Biografien zu lesen, wie der Herr im Leben anderer gewirkt hat. Unseren Kindern früh auch die Kirchengeschichte lieb zu machen. Ich bin dankbar für diese Serie Abenteurer Gottes, wo kindgemäß Männer und Frauen der Kirchengeschichte vorgestellt werden in einer spannenden Erzählung, damit unsere Kinder früh diese Wolke der Zeugen liebgewinnen und angespornt werden. Welch ein Ansporn für die Fußballer in der Bundesliga, wenn sie wissen, da sitzt in der ersten Reihe und in der Loge Joachim Löw, Beckenbauer und vielleicht auch Maldini, vielleicht kommt auch Pele angereist und was weiß ich nicht alle, dann die Manager von Manchester United, von Madrid und von Barcelona. Für jeden Spieler, der jetzt spielt, er weiß, ich werde beobachtet. Und das sind die, die gekämpft haben. Man wird das Beste geben, um eben gerade auch, vor den Augen dieser Männer etwas zu leisten. Und so möchte uns dieses Bild, diese Wolke der Zeugen auch anspornen, das Beste zu geben für unseren Herrn. Aber wir werden auch erinnert durch das Wort des Paulus in 1. Korintherbrief, dass eine unsichtbare Welt uns beobachtet, nicht nur die Engel, auch die Dämonen, und die uns dann auch sehen, wenn wir alleine sind oder meinen, alleine zu sein. Wenn wir uns am Kohlenfeuer dieser Welt wie ein Petrus unbeobachtet fühlen, und vielleicht auch die Bekanntschaft mit unserem Herrn Jesus leugnen. Jesus kenne ich nicht, nie von ihm gehört. Also diese Arena, diese Wolke der Zeugen sollte uns ein Ansporn sein, das Beste zu geben für unseren Herrn. Dann ist hier das Bild des Wettlaufs als zweites. Und das ist hier nicht ein 100-Meter-Sprint, den man in 9,6 Sekunden, ich weiß nicht genau, wie der Weltrekord im Moment, wo der steht, hinter sich bringt, sondern ein Langstreckenlauf, wozu Ausdauer nötig ist. Und deswegen ist Training nötig, eine gute Kondition. Bei den alten Griechen spielte Gymnastik eine ganz große Rolle. Das war Alterspflicht. Das war durch Gesetze geregelt. Ab 7 Jahren musste man mit steigendem Schwierigkeitsgrad jeden Morgen, wenn es eben möglich ist, in einem eiskalten Flusswasser schwimmen. Verbunden mit einer einfachen, natürlichen Ernährung. Das wurde vom Staat verordnet. Gar nicht so schlecht auch für unsere Zeiten, auch für uns, auch dafür zu sorgen, dass wir wirklich auch physisch fit sind für unsere Aufgaben hier in diesem Wettlauf. Sind wir geistlich diszipliniert? Trainieren wir? Ich denke an Samuel Lemp. Ich hatte gestern Abend wenig Zeit, über ihn etwas zu sagen. Der ist mir ein ganz, ganz großes Vorbild für Disziplin. In jungen Jahren, er kam aus einem gläubigen Elternhaus. Das ist also dieses Buch hier, Braun mit einem Mann hinter Gittern. Soweit ich weiß, lebt er heute noch. Im letzten Jahr habe ich ihn noch besucht, etwa 84 Jahre alt inzwischen. Im gläubigen Elternhaus aufgewachsen, in Hongkong zunächst, dann unten im Süden in Guangzhou, Kanton früher. Mit 16, 17 Jahren, ein kleiner Kerl, aber sehr musikalisch. Er hat dann Klavierunterricht genommen und hat dann auch später Konzerte gegeben, war außerordentlich begabt darin, hatte feine Finger, gutes musikalisches Gehör und Gespür. Hätte da Karriere machen können, liebte besonders Beethoven und die Romantiker. In seiner Schulzeit, weil er feine Finger hatte, hatte er auch seine Schulkollegen, als sie ihn baten, die Haare geschnitten, hatte sich darin geübt. Aber was viel wichtiger ist, er hat mit 18 Jahren angefangen, Teile der Bibel auswendig zu lernen. Und mit 20 Jahren etwa konnte er Römer bis Hebräer auswendig. Matthäus 5 bis 7, die Bergpredigt. Johannes 13 bis 17, die letzten Reden des Herrn Jesu und eine Reihe Psalmen. Ich weiß nicht, wer das unter uns von sich sagen kann. Mich beschämt das unwahrscheinlich. Und ich bin traurig, dass ich in jungen Jahren so wenig auswendig gelernt habe. Wenige Jahre später wurde er verhaftet. Er war jung verheiratet, hatte 2, 3 Kinder. Er war vorbereitet als Leiter einer Untergrundkirche in den 50er Jahren. Seine Frau hatte ihm den Rucksack schon gepackt, weil er ahnte, dass er bald verhaftet würde. Und so wurde er dann 20 Jahre lang ins Gefängnis gesteckt, Arbeitslager, weil er den Herrn nicht verleugnen wollte. 20 Jahre keine Bibel, 20 Jahre keine Gemeinschaft mit Christen, 20 Jahre kein Kontakt mit seiner Familie, außer einigen wenigen Briefen, die alle paar Monate erlaubt waren. Wie kann man das durchhalten? Aber jetzt wird deutlich, wie wertvoll diese Zeit in jungen Jahren war, dass er Bibelteile auswendig gelernt hatte. Und in den Strapazen der Gefangenschaft hat er dann immer wieder aus dem Gedächtnis Bibelverse geholt. Und das kann man sehr schön nachlesen im Buch, wie ganz in besonders harten Situationen ihm passende Bibelverse einfielen, ihn trösteten und ihn aufrichteten, wirklich unter diesen Umständen ein Zeuge Jesu zu sein. Das ist ganz bewegend zu lesen. Eine Szene noch möchte ich gerne erzählen. Er hat sich dann Gedanken gemacht, wie kann ich meine Mitgefangenen zum Herrn führen. Ich bin hier unter Tausenden von Gefangenen, die den Herrn nicht kennen, und er hat mich hier hingestellt, das ist mein Platz. Er hat nie mit seinem Schicksal gehadert, sondern wusste, Gott wacht über mein Leben. Sein Name war ihm gegeben worden, Gott geopfertes Lamm, und das war auch sein Leben, sein Wunsch. Ich möchte für den Herrn leben und sterben. Eines Tages hatte man ihn vorgeladen zur Lagerleitung, und er ahnte schon Übles, aber diesmal waren die Beamten dort sehr freundlich, und sie fragten ihn, ob er Erfahrung hätte im Haare schneiden. Ja, sagte er, das hätte er schon, hätte er in jungen Jahren mal geübt. Dann sollte man Probe schneiden, dann hat er das getan, und dann sahen dann diese Leute, dass er sehr schnell war und sehr gut war, besser als sein Vorgänger. Der war aus irgendeinem Grund nicht mehr da, ob er entlassen wurde oder nicht mehr lebte, ich weiß es nicht. Sie brauchen auf jeden Fall einen Lagerfriseur. Und nach dem Probeschnitt, den er gut bestanden hat, gab man ihm dann die Freiheit, überall im Lager, wann er wollte, wo er wollte, seinen Rasiersessel aufzustellen, um dann den Gefangenen die Haare zu schneiden. Gibt es eine bessere Möglichkeit zur persönlichen Evangelisation? Natürlich durfte er nicht anfangen, von Jesus zu reden, sondern er musste bei den allgemeinen Tagesproblemen anfangen, während er die Haare schnitt. Und wenn die ihn dann fragen, warum bist du eigentlich hier, dann konnte er natürlich antworten, warum er im Gefängnis war, um seines Glaubens willen. Dann sagte er sich, hier muss es doch in diesem Lager mit Tausenden von Männern ein paar Christen geben. Wie kann ich die identifizieren? Da hat sich was ausgedacht und hat dann gesagt, nach dem üblichen Tagesgespräch beim Haare schneiden, werde ich einfach mal anfangen, ein christliches Lied zu summen. Und wenn der unter mir dann einstimmen sollte, dann könnte es sein, dass das auch ein Christ ist. So können wir uns dann kennenlernen. Nun hat er ein paar Mal versucht, keiner darauf reagiert, aber eines Tages summt er wieder sein Lied, welch ein Freund ist unter Jesus oder irgendwie so etwas. Und dann guckt er unter ihm auf und sagt zu ihm oben, hör mal, sind wir Brüder? Dem Samuel fällt die Schere aus der Hand und sagt, ja, bist du auch ein Christ? Ja, sagt er unter ihm, ich bin Baptistenpastor. Großartig, wunderbar, welch eine Freude. Und dann sagt er unter ihm sogar, und stell dir vor, ich habe es so geschafft, ein neues Testament hier mit ins Lager zu bringen. Ich hatte einen Wärter, der war sehr barmherzig mit mir, der hat das durchgehen lassen. Da fiel dem Samuel zweite Mal die Schere aus der Hand und sagt, wie bitte? Ich kenne leider nur Römer bis Hebräer auswendig, Johannes 13 bis 17, Matthäus 5 bis 7, Psalmen. Ich würde so gerne die Evangelien noch auswendig lernen. Und die Apostelgeschichte und vor allem die Offenbarung. Kannst du mir das Testament ausleihen? Klar, sagt er, am Wochenende kriegst du das. Und dann kannst du das abschreiben. Dann hat er dann sich Papier besorgt, einen Bleistift, und nachts um Mitternacht, wo ihn keiner beobachten konnte, hat er dann bei einer ganz schummrigen Beleuchtung diese Bibelteile abgeschrieben und freute sich, dass er jetzt diese Evangelien der Apostelgeschichte Offenbarung auswendig lernen konnte. Und er schrieb dann die Offenbarung, und dann wurde er um Mitternacht plötzlich aufgeschreckt durch einen Wärter, der ihn erwischte. Was machst du hier? Alles abgenommen, alle Unterlagen, auch das Neue Testament. Und dann kam er 15 Jahre in die Kohlengruben oben in Nordchina, dort in dieser unwirtlichen Gegend, und musste dort in der Dunkelheit arbeiten. Aber er wusste, das ist der Platz des Herrn für mich. Und dann war er dort ein Zeuge Jesu. Welch ein Vorbild für mich, wirklich zu trainieren, das Beste für den Herrn zu geben und bereit zu sein, wirklich durch Disziplin Kraft zu schöpfen, um den Herrn auf dieser Erde in diesem Wettlauf zu verherrlichen. Ich denke an John Wesley. Ich habe sein Tagebuch mitgebracht und ich lese euch einen Auszug aus seiner Tagebucheintragung, wo er 85 Jahre alt wird. Dieser große Erweckungsprediger. Und ich kann euch nur Mut machen, wenn ihr irgendwo noch das Tagebuch erwischt, offiziell gibt es das nicht mehr in deutscher Sprache, ist vergriffen. Es ist wirklich köstlich zu lesen. Samstag, 28. Juni, an diesem Tag werde ich 85 Jahre alt, und wie viel Grund habe ich, Gott zu preisen für die 1000 geistlichen wie auch körperlichen Segnungen. Und dann schreibt er so, was er noch kann, was er weniger kann, aber dass er immerhin noch Appetit hat, dass er keinerlei Erschöpfung spürt, weder beim Reisen noch beim Predigen. Und dann schreibt er, welcher Ursache kann ich es zuschreiben, dass ich so bin, wie ich bin? Zweifellos zuallererst der Kraft Gottes, der mich für das Werk ausrüstet, zu dem ich mich berufen fühle, und zwar so lange, wie es ihm gefällt und dass ich darin fortfahre. Zweitens den Gebeten seiner Kinder. Und dann schreibt er, könnte man es nicht auch zweitrangigen Mitteln zuschreiben, wie zum Beispiel erstens der ständigen Bewegung und Luftveränderung, zweitens, dass ich niemals, egal ob krank oder gesund, zu Wasser oder zu Land, dass ich niemals eine schlaflose Nacht seit meiner Geburt hatte, ein großer Segen. Und dann viertens, das habe ich mir unterstrichen, dass ich seit etwa 60 Jahren immer um 4 Uhr morgens aufstehe. Fünftens, dass ich seit über 50 Jahren jeden Morgen um 5 Uhr predige. Das war ein Vorbild an Disziplin. Unwahrscheinlich. Oder ich denke an Hudson Taylor. Es gibt ein Buch, das Geheimnis Hudson Taylors, von seinem Schwiegersohn und von seiner Tochter geschrieben. Die sind mit ihm teilweise durch China gereist und beschreiben, wie sie ihren Vater erlebt haben. Es war für Hudson Taylor in seinem wechselhaften Leben nicht leicht, Zeit für das Gebet und Bibelstudium zu finden. Und doch wusste er, dass es von äußerster Wichtigkeit war. Sehr wohl erinnern sich die Schriftsteller dieses Buches, wie sie mit ihm Monat für Monat durch Nordchina reisten, auf Karren und Schubkarren, nachts in armseligen Gästehäusern. Oft pflegten sie, wenn nur ein einziger großer Raum für Kulis und Reisende zugleich vorhanden war, eine Ecke für sich und eine für ihren Vater mit irgendwelchen Vorhängen abzutrennen. Und dann, nachdem der Schlaf die meisten übermannt hatte und etwas Ruhe eingekehrt war, hörten sie, wie ein Streichholz angestrichen wurde und sahen das Flackern eines Kerzenlichtes, das davon sprach, dass Hudson Taylor, so müde er auch war, über der kleinen Bibel saß, die er immer zur Hand hatte. Die Zeit von 2 bis 4 Uhr morgens nahm er sich zum Gebet. Das war eine Zeit, in der er sicher ging, in seinem Harren auf Gott nicht gestört zu werden. Das flackernde Kerzenlicht hat uns mehr bedeutet als alles, was wir über Gebet im Verborgenen gehört oder gelesen hatten. Es bedeutete Realität, nicht Predigen, sondern Praxis. Der schwerste Teil einer Missionarslaufbahn, so fand Hudson Taylor, ist, Zeit zum regulären Bibelstudium und Gebet zu finden. Satan wird immer etwas für dich zu tun finden, pflegt er zu sagen, und wenn es nur das Zurechtrücken einer Jalousie ist. Völlig hätte er die gewichtigen Worte bekräftigt, nimm dir Zeit, gib Gott Zeit, sich dir zu offenbaren. Nimm dir Zeit, ruhig und stille vor ihm zu sein. Harre darauf, durch den Geist die Gewissheit seiner Gegenwart zu empfangen und seine in dir wirkende Macht. Nimm dir Zeit, sein Wort wie in seiner Gegenwart zu lesen, dass du daraus erkennst, was er von dir fordert und was er dir verheißt. Und so weiter und so weiter. Wie schön, solch ein Vorbild zu haben. Verzeiht, wenn ich solche Vorbilder euch vorstelle, aber ich halte die einfach für ganz, ganz wichtig für uns. Ich denke an den englischen Reformator Bradford, ein ungewöhnlicher Mann. Von ihm wird geschrieben, er wurde nur 46 Jahre alt, war auch nicht verheiratet. Er war groß gewachsen, schlank, zartgliedrig, besaß eine blasse, aber gesunde Hautfarbe und einen kastanienbraunen Bart. Er schlief gewöhnlich nicht mehr als 4 Stunden und ließ auch im Bett, bis der Schlaf kam, sein Buch nicht aus der Hand. Sein übergroßer Eifer für Gott, sein Lesen und Beten füllten beinahe sein ganzes Leben aus. Er aß nie mehr als einmal am Tag und das auch sehr sparsam. Und sein anhaltendes Studium vollführte er auf den Knien. Er konnte während des Essens in tiefes Nachsinnen verfallen, wobei er die Augen mit dem Hut verdeckte, unter dem gewöhnlich viele Tränen herunterliefen und in das Essen fielen. Als er mit einem jungen Bruder an einem Marterpfahl festgenagelt wurde, um verbrannt zu werden, unter der blutigen Mary, nahm er einen Reiserbündel in die Hand und küsste es wie auch den Scheiterhaufen. dann hat er seine letzten Kleider verteilt. Dann ging er zum Scheiterhaufen, also ist etwas, bevor er da festgenietet wurde, und hob seine Hände zum Himmel und sprach: O England, England, tue Buße für deine Sünden. Tue Buße für deine Sünden, hüte dich vor dem Götzendienst. Und dann wandte er den Kopf zu dem jungen Mann, der mit ihm leiden musste, verbrannt werden sollte, und rief ihm zu: Sei gutes Mutes, Bruder, denn wir werden heute bei dem Herrn ein frohes Nachtmahl halten. Danach sprach er nicht mehr, was man hören konnte. Nur als er das Stroh in die Arme nahm, sagte er: Schmal ist der Weg und eng ist die Pforte, die zu ewiger Rettung führt, aber nur wenige finden ihn. Und dann wurde dieser Mann mit seinem jungen Freund vor Tausenden von Gaffern verbrannt. Welch ein Vorbild. Geistliche Disziplin, um wirklich diesen Wettlauf mit ganzer Kraft und mit Erfolg abschließen zu können. Wichtig ist, und das mahnt hier der Schreiber des Hebräerbriefes, jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde abzulegen. Etwas über die Bürde. Diese Bürden werden unterschieden von den Sünden, die belasten. Eine Bürde ist eine Last oder eine Belastung, die beim Laufen hindert. Hier haben wir wieder dieses Bild eines Läufers vor uns. Zu viele Kilo Eigengewicht machen den Lauf schwer. Sollte uns auch mahnen. Wir können uns nicht vorstellen, heute bei einem Radrennen ein Fahrrad zu benutzen, das schwer ist. Die ganzen Fabriken, die sich damit befassen, zerbrechen den Kopf, wie können wir die Fahrräder noch leichter machen, Leichtmetall, wie können wir sie windschnittiger machen. Welche Kleidung kann man tragen, die uns am wenigsten belastet, damit wir so wenig Last wie möglich mitschleppen, um eben das Rennen zu gewinnen. Ihr werdet keinen finden auf der Tour de France oder wo auch immer, der auf seinem Gepäckträger einen Kasten Bier hätte, sondern man macht sich so leicht wie möglich allen Plunder weg, damit wir schnell ans Ziel kommen. Oder beim Marathonlauf, habt ihr einen gesehen, der ein Handy bei sich hat? Auf gar keinen Fall, sondern um des Zieles willen, um des Kampfes willen, um des Siegespreises willen, alles ablegen. Wie viele Stationen gibt es unterwegs, wo Erfrischungen angeboten werden? Man geht daran vorbei. Und man weiß ganz genau, die, die sich da aufhalten und stehen bleiben, die werden nicht durchhalten bis ans Ende. Nur das, was man unbedingt nötig braucht, um die nötigen Kalorien zu haben, um den Lauf abschließen zu können. Welche Bürden gibt es in unserem geistlichen Wettlauf? Welche Dinge, die an sich nicht böse sind, aber die uns das Leben in der Nachfolge Jesu schwer machen? Gibt es in deinem Leben Hobbys oder Leidenschaften, die dir Zeit und Kraft rauben? Keine bösen Dinge? Sport, Musik, Kleingarten, Tiere, Dinge, die Gott uns gegeben hat, um uns daran zu erfreuen, aber die uns auch Zeit stehlen können, wenn wir nicht maßvoll sind, diesen Lauf zu vollenden. Es kann eine Bürde werden. Oder denken wir an die Aktien- und Geldanlagen, gestern der Workshop. Wie verhalte ich mich als Christ in der Wirtschaftskrise? Wie viele mögen belastet sein von diesen Sorgen, was passiert mit meinem Geld, mit meinen Anlagen, dass sie kaum noch den Kopf frei haben für Gottes Wort, fürs Gebet und für die wichtigen Dinge in der Nachfolge Jesu. Das sind Dinge, die an sich nicht verkehrt sind, aber die uns den Lauf schwer machen. Der Kirchenvater Augustinus hat in seinen Bekenntnissen ein wunderschönes Gebet gesprochen. Das lese ich euch vor. Ein Satz nur. Der liebt dich weniger, der etwas neben dir liebt, was er nicht um deinetwillen liebt. Ganz schön ausgedrückt. Ich lese nochmal. Der liebt dich, Herr, weniger, der etwas neben dir liebt, was er nicht um deinetwillen liebt. Das trifft die Sache sehr gut. Keine bösen Dinge, aber Dinge, die wir nicht um seinetwillen lieben. Ich muss mir die Frage immer wieder stellen, gibt es da Bereiche in meinen Hobbys, die ich nicht um Jesu Willen liebe und die doch eine Bürde sind? Als Bud Sinkheim ging, ich glaube, er wurde 98 oder 99 Jahre alt, kamen zu seiner Beerdigung etwa 250.000 Menschen in Hyderabad in Indien. Vorher hatten 600.000 Abschied genommen, wo er aufgebahrt war in seiner Gemeinde. Durch ihn sind Hunderte von Gemeinden in Indien entstanden. Tausende haben durch ihn den Weg zum Herrn gefunden. Ein Mann, der zeitlebens nach seiner Bekehrung, er wurde enterbt und als Sohn verstoßen, weil er gläubig geworden war. Sein Vater war ein reicher Fabrikant in Indien. Er besaß kein Haus, nicht mal eine Wohnung. Er hatte nur ein kleines Zimmer, 3x3 Quadratmeter, das er meist mit anderen teilte. Er hatte kein Auto, zeitlebens nicht, nicht einmal ein Fahrrad, sondern ging zu Fuß. Er hatte kein Bankkonto und auch kein Portemonnaie. Er lebte im Vertrauen auf den Herrn. Er lebte mit leichtem Gepäck und konnte so ein Segen sein. Er hatte einen Sprachfehler, er stotterte. Und doch hat er Tausende zum Herrn geführt. Welch ein Vorbild für uns, sich aller Bürden zu entledigen, um mit Ausharren den Lauf laufen zu können. Liebe Geschwister, machen wir uns es nicht oft selbst schwer, indem wir uns belasten mit Dingen, die wir nicht mit in die Ewigkeit nehmen können. Aber dann ist da die leicht umstrickende Sünde. Leicht umstrickend, das sind nicht die ganz groben Laster, die auf den ersten Blick zu erkennen sind, sondern kleine, geduldete Lieblingssünden, scheinbar harmlose Fäden, die zu Stricken werden, die uns binden können und die uns beim Hindern laufen oder zum Stolpern bringen können. Vielleicht eine Anspielung auf die langen Gewänder, die man damals trug, auch die Männer natürlich, die dort in der Arena zuschauten. Man musste sich umgürten, man musste das zusammenraffen, um überhaupt richtig laufen zu können. Wir wissen alle aus den Bildern, dass die Sportler damals sehr leicht bekleidet liefen, um eben nicht zu stolpern, um nicht behindert zu werden, um nicht verstrickt zu werden in ihre eigene Kleidung. Hier im Grundtext steht, dass man diese Dinge abgelegt haben sollte. Abgelegt habend sollten wir den Wettlauf antreten. Ich habe das vor einigen Monaten in Köln am Hauptbahnhof mal ein bisschen peinlich erlebt. Ich kam von irgendeinem Dienst, hatte einen Koffer und eine schwere Aktentasche mit, musste umsteigen, um den letzten Zug nach Meinerzhagen zu kriegen von Köln aus. Mein Zug hatte Verspätung, der Anschlusszug stand schon, die Minute hatte schon geschlagen, wo der Zug abfahren sollte und ich raste dann so schnell ich konnte mit den schweren Koffern zu dem Zug hin und ich hatte leider eine Hose an, ohne Gürtel und war mehr so eine Jogginghose. Und das Unheil passierte, dass sie beim Laufen runterrutschte und mir auf den Knien hing. Ich hatte zum Glück noch eine Jacke an. Und jetzt wusste ich nicht, was mache ich? Soll ich den Koffer stehen lassen, meine Hose hochziehen? Dann würde ich einen Zug verpassen. Soll ich weiterlaufen? Dann kann ich nicht richtig. Und was sollen die Leute sagen? Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe, den Zug noch zu kriegen. Äußerst peinlich. Aber da ist mir deutlich geworden, ja nicht verstricken, ja nicht etwas haben, was einen belastet beim Laufen und nie wieder so eine Hose anziehen, die mich beim Laufen behindert. Das ist jetzt keine Anspielung für meine liebe Frau, also die ist da nicht schuld dran. Gibt es in unserem Leben solche leicht umstrickende Sünde, geduldete Fantasien, die kein anderer sieht, aber die wir pflegen und füttern? Eine heimliche Internetsucht. Riesenproblem in unseren Gemeinden heute. Ist ein Bruder hier unter uns, ich weiß nicht, ob er da ist, der ist Geschäftsführer bei Saturn. Der sucht händeringend nach einem Buch zum Thema Internet, Spielsucht und dergleichen mehr, weil er sich mit diesen Dingen täglich auseinandersetzen muss. Und wie viele Süchte gibt es auf dem Gebiet unter Brüdern? Verborgene Spielsucht, Tablettensucht, Alkohol, Pornografie, Homosexualität, das ist alles in unseren Reihen, je länger, je mehr zu sehen. Die leicht umstrickende Sünde abgelegt habend. Und dann mit Ausharren laufen, den toten Punkt überwinden, Ich pflege normalerweise jede Woche zu laufen. Und dann kommt der Punkt, den kennt ihr auch, wo man am liebsten sagt, jetzt hörst du auf und kehrst um. Ende, Schluss. Warum quälst du dich überhaupt ab? Hör auf damit. Und wenn man dann nicht durchhält und durchbeißt, ja, dann kehrt man um. Aber da muss man einfach sich zusammenreißen, mit Ausharren laufen, aller Widerstände zum Trotz weitermachen. Vor Müdigkeit nicht irgendwie resignieren. Ich lese euch mal ein schönes Lied vor. Das wird heute von Tausenden gesungen. Ich lese die deutsche Übersetzung. Wenn du durch einen Sturm gehst, halte deinen Kopf hoch. Habe keine Angst vor dem Dunkel. Am Ende des Sturms gibt es einen goldenen Himmel. Und das süße Silberlied einer Lerche, geh weiter durch den Wind. Geh weiter durch den Regen. Auch wenn dich alle deine Träume, wenn sich alle deine Träume in Luft auflösen. Geh weiter mit Hoffnung im Herzen. Ich und du werden niemals allein gehen. Du wirst niemals allein gehen. Geh weiter. Wisst ihr, wer das singt? Das singen die Fans in der Bundesliga, wenn ihre Mannschaft verloren hat. Tausende von Männern. Geh weiter. Und wir? Haben wir nicht viel mehr Grund, uns zu ermutigen, mit Ausharren zu laufen, auch wenn es manche Niederlagen, manche Rückschläge gibt? Hinschauend auf Jesus, ich muss leider jetzt auf die Uhr schauen, denken wir an Philipper 3, Vers 13, wo Paulus sagt, eins aber tue ich, auch eine Anspielung auf den Sport, vergessend was da hinten, mich ausstrecken nach dem, was vorn ist, jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes in Jesu Christi, hinschauend auf Jesus. Die Ahnengalerie, die ist einem Läufer, einem Marathonläufer wie eine Wolke. Er kann nicht alle einzelnen Personen erkennen, aber sie ermutigt ihn. Aber neue Kraft gibt nur der Herr. Und deswegen hinschauend auf Jesus, sein Vorbild einprägen, nicht ablenken lassen durch Beifall oder durch Pfiffe. Petrus, als der Herr ihn ruft, in Johannes 21, folge mir nach, der dreht sich um zu Johannes und fragt den Herrn, was ist denn mit dem? Er blickt sich um, wie so mancher Läufer im Langstreckenlauf, das merkt er vor der Zielgerade, wenn er sich umguckt, wo sind die anderen? Er verliert an Kraft, man kann sicher sein, dass er nicht als Erster das Ziel erreicht. Hinschauend auf Jesus, den Anführer und Vollender des Glaubens. Er geht voran. Er ist der Schrittmacher beim Langstreckenlauf. Ihr kennt ihn, der eine Zeit lang die Läufer begleitet, das Tempo angibt, dann aber irgendwann aufhört. So nicht unser Herr. Er begleitet uns. Er zieht uns auch über die Ziellinie. Er ist nämlich der Anführer, der das Vorbild des Glaubens, der vorangeht, sondern auch der Vollender des Glaubens, der uns sicher ans Ziel bringt, welcher der Schande nicht achtete und für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete. Ein alter Ausleger schreibt einmal kurz und kernig, verachte die Welt, verachte dich selbst, verachte die Verachtung. Schönes Wort. Der Jesus, der das Kreuz erduldete, die Schande nicht achtete. Wie gerne würde ich jetzt über diesen Herrn sprechen, wie er dort am Kreuz hing, von allen verlassen. Wie Pilatus noch einmal aufruft, als der Jesus dann, nachdem er gegeißelt wurde, mit Dorn gekrönt vor der Menschenmenge steht und ausruft, siehe der Mensch oder welch ein Mensch. Aber die haben nur einen Wunsch, diese Volksmengen, kreuzige ihn. Wer die Johannespassion von Bach kennt, der wird sich erinnern an dieses Staccato, kreuzige ihn. Warum haben die auf einmal das Kreuz gefordert? War doch gar nicht üblich bei den Juden. Steinigung, das hatten sie vorher schon versucht mit dem Herrn Jesus. Oder wie beim Jakobus mit dem Schwerttöten. Nein, es sollte der schändlichste Tod sein, den kein Römer erdulden durfte. Unbekleidet, langsam dort an einem Pfahl zu sterben, ein Schauspiel für die Menschen, der das Kreuz erduldete. Seht auf diesen wunderbaren Herrn. und der für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete. Die große Freude, die vor ihm lag, gab ihm Kraft, das Kreuz zu ertragen. Die himmlische Herrlichkeit zur Rechten Gottes, die vor ihm stand. Die große Freude, später einmal mit dir und mir, mit allen Brüdern und Schwestern, dort die Freude zu teilen. Erinnern wir uns an den ersten Vortrag von Johannes Pflaum und an dieses Lied am Ende. Dann wird ihn mein Auge sehen, dessen Lieb mich hier erquickt, dessen Treue mich geleitet, dessen Lieb mich reich erquickt. Und deswegen endet dieser dritte Vers, oder Entschuldigung, und deswegen finden wir am Anfang von Kapitel 12, und damit möchte ich Schluss machen, dieses ermutigende Wort, deshalb lasst auch uns, welch ein schönes Wort, lasst auch uns, und damit möchte ich hier auch enden, lasst auch uns, dieses ermutigende Wort, was damals der Jonathan zu seinem Waffenträger gesprochen hat, angesichts einer Heeresmacht von Philistern, wie Sand am Meer. Und das Volk Gottes, die Kämpfer, 600 zitterten hinter Saul her. Da spricht der Jonathan zu seinem Freund und Waffenträger, komm, lass uns doch hinübergehen zu der Aufstellung der Philister. Vielleicht wird der Herr durch uns wirken, denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viele oder durch wenige zu retten. Welch ein herrliches Wort. Oder Nehemia 2, Vers 17, wo Nehemia zu den Ältesten in Jerusalem sagt, zu den Juden, die alle mehr oder weniger resigniert und frustriert waren, angesichts der Trümmer, kommt und lasst uns die Mauern bauen. Gestern Abend in der Gesprächsrunde, was sollen wir jetzt tun? Wie schön, wenn diese Reaktion jetzt auch käme. Deshalb lasst auch uns. Schenke der Herr, dass wir uns wirklich gegenseitig ermutigen, dass diese Tage hier, diese Stunden uns ermutigt haben, diesen Wettlauf anzutreten und mit Ausharren laufen, hinblickend auf unseren Herrn Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Amen.